Lehrblick, Lehrporträts. Der Podcast für Einblicke in aktuelle hochschuldidaktische Fragen. In jeder Episode kommen wir mit einer Persönlichkeit ins Gespräch, die zum Thema Hochschullehre etwas zu sagen hat.
Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge von Lehrblick.de. Wie immer haben wir als Gast bei uns eine Persönlichkeit, die sich in der Lehre in ganz besonderer Weise verdient gemacht hat. Und über unseren heutigen Gast freue ich mich ganz besonders. Bei uns ist Frau Professorin Müller-Schilling. Sie ist Direktorin der Inneren Medizin I am Universitätsklinikum Regensburg und zählt zu den herausragendsten Medizinerinnen und Wissenschaftlerinnen Deutschlands. Was sie dabei besonders auszeichnet, ist die seltene Balance zwischen exzellenter klinischer Praxis, innovativer Forschung und inspirierender Lehre. Diese außergewöhnliche Leistung wurde im Herbst 2025 von der Stiftung Unicum mit der Auszeichnung Professorin des Jahres gewürdigt. Und für uns ist das ein wunderbarer Anlass, genauer nachzufragen, wie gelingt diese Balance und wie schafft sie es, Studierende nachhaltig zu fördern und zu inspirieren. Frau Professorin Müller-Schilling, herzlich willkommen. Schön, dass Sie sich die Zeit für dieses Gespräch nehmen.
Vielen lieben Dank, dass ich heute dabei sein darf. Und ich möchte Ihnen für die besonders freundliche Einführung und die guten Worte wirklich möchte Ihnen ganz herzlich danken. Und wenn wir beim Dank sind, auch den Dank voranstellen an alle, die mich gewählt haben, nämlich um den Titel Professorin des Jahres zu bekommen, muss man einmal vorgestellt und vorgeschlagen werden. Also das ist passiert. Vielen Dank, wer immer mich vorgeschlagen hat. Und vielen, vielen Dank an alle, die mich dann gewählt haben. Und wenn wir über Lehre sprechen heute, und das werden wir, gilt der Dank meinem Team, weil gute Lehre macht man immer gemeinsam.
Wir sind sicher, der Preis ist wohl überlegt und wohl verdient an Sie vergeben worden. Und was dahinter steckt, wollen wir hoffentlich im Gespräch noch ein bisschen rausfinden. Bevor wir detaillierter ins Gespräch kommen, wo Sie persönlich Akzente in der Lehre setzen, würde uns interessieren, was kennzeichnet für Sie denn gute Lehre?
Ich glaube, dass gute Lehre dann gelingt, wenn man zuerst eine fehlerfreundliche Lernumgebung schafft. Also eine Umgebung, wo sich alle Beteiligten wohlfühlen. Und jetzt ist die Frage, wer sind denn die Beteiligten? Weil wir sprechen ja über das Medizinstudium und über eine Universitätsklinik. Und da sind die Beteiligten natürlich die Studierenden und natürlich die Lehrenden, aber auch die Pflegenden. Wir werden noch über unsere interprofessionelle Ausbildungsstation sprechen, alle Professionen, die beteiligt sind, und natürlich auch die Patientinnen und Patienten. Und deshalb habe ich mir überlegt, wann ist es denn aus der Perspektive der Beteiligten gut? Ich würde es mal denken, für die Studierenden ist es dann gut, wenn sie Klarheit haben über die Lernziele, über die Prüfungsanforderungen und wenn sie mitsprechen können im Curriculum. Zum Beispiel, wir kommen noch auf Planetary Health, das ist ein Vorschlag unserer Studierenden. Oder auch Prävention. Da haben die Studierenden gesagt, es ist wunderbar, dass wir ganz viel lernen darüber, wie man Leben rettet, aber wir würden doch auch gerne etwas über die Prävention erfahren. Dann denke ich, aus der Perspektive der Lehrenden, ich habe mich jetzt so unglaublich und mein Team auch über diese Auszeichnung gefreut, ist es ganz besonders gut und dann gelungen, wenn Lehre sichtbar wertgeschätzt wird und als Ansporn auch für die, die Lehre machen, wenn gute Lehre auch karriererelevant ist, genauso wie gute Patientenversorgung oder wie gute Forschung. Und für Patientinnen, aus deren Sicht, denke ich, ist es super, wenn sie Kontakt haben mit gut vorbereiteten Studierenden. Und das, glaube ich, in der Zusammenschau, das macht für mich gute Lehre aus der Sicht aller Beteiligten aus.
Das ist ein sehr umfassender Ansatz. Ich denke gerade, ein Aspekt geht oftmals unter, das ist die Anerkennung guter Lehrleistung, dass es manchmal so als ganz selbstverständlich genommen wird, beziehungsweise im Gegenteil, gerne kritisiert wird, wenn was nicht so gut läuft, aber gar nicht so gesehen wird, was doch auch für Engagement in der breiten Masse hinter der Lehre steckt und wie viel Arbeit und Aufwand das bedeuten kann. Und der zweite Punkt, den Sie ja gesagt haben, ist diese Interdisziplinarität. Dieser Ansatz, alle sind beteiligt an guter Lehre und ein Projekt wurde ja auch vom Unikum besonders gewürdigt, das Sie ins Leben gerufen haben, ist dabei A-Star in Regensburg. Was ist denn A-Star genau? Was können wir uns darunter vorstellen?
Also A-Star, das haben wir natürlich mit absoluter Bedacht gewählt, ist ein Akronym und steht natürlich dafür, wir sagen immer Be A-Star oder später dann auch I am A-Star, aber es steht für Ausbildungsstation Regensburg. Und was ist jetzt diese Ausbildungsstation? Es ist eine Station hier mitten in unserer Universitätsklinik, in der Klinik und Poliklinik für Innere Medizin 1. Und auf dieser Ausbildungsstation ist es in der Tat meinem Team und mir gelungen, ein ganz innovatives Lehrformat zu etablieren. Was geht da genau vor sich? Wir haben hier Studierende im letzten Jahr, also im praktischen Jahr, kurz vorm Berufseinstieg, und Pflegende in ihrem letzten Jahr, also auch kurz vor ihrem Berufseinstieg. Und wir möchten gerne, dass sie auf ihren Beruf, dass sie auf den möglichst gut vorbereitet sind. Und zwar, dass sie nicht an Tag 1 ihres Berufseinstiegs plötzlich auf einer Station stehen. So ging mir das nämlich. Und dann habe ich gedacht, wer alles hier arbeitet, ja, die Physiotherapie, die Pflege. Und alle kamen sie plötzlich zu mir. Und wie gesagt, ich war an Tag 1. Und dann habe ich gedacht, kann das sein? Die brauchen alle eine Entscheidung von mir. Und dann haben wir gedacht, das kann man doch eigentlich besser vorbereiten. Man ist ja auch am Anfang mit sich selbst beschäftigt. Man muss viele Dinge nachlesen, weil man einfach die Erfahrung nicht hat, müsste aber gleichzeitig schon perfekt kommunizieren können mit allen Professionen und mit den Patienten und mit ihren Angehörigen und. Und dann haben wir gedacht, das sollten wir besser in einem geschützten Rahmen gut vorbereiten. Und das ist unsere Ausbildungsstation. Das heißt also, die Studierenden im praktischen Jahr und die Pflegestudierenden dürfen hier unter Aufsicht Patientinnen und Patienten behandeln. Und für alle, die jetzt gerade einen Moment erschrocken inhalten, darf ich sagen, das ist ein Forschungsprojekt auch, das wird wissenschaftlich begleitet. Und wir haben das mit unserer Ethikkommission gut abgesprochen. Und die Patientinnen und Patienten werden aufgeklärt, dass sie auf einer Ausbildungsstation sind und geben dazu auch ihre schriftliche Einwilligung. Und wenn ich von der wissenschaftlichen Begleitforschung berichten darf, dann ist es so, dass uns natürlich interessiert hat, ist dieses Konzept richtig? Und zwar im Hinblick darauf, vermittelt es wirklich die Kompetenzen, die wir im Berufsleben brauchen, sowohl für die Pflegenden als auch für die Ärztinnen und Ärzte? Sind die Auszubildenden zufriedener? Empfinden sie das Konzept als eine Bereicherung? Dann haben wir die Patientinnen und Patienten gefragt, wie sie das Konzept befinden. Und dann haben wir die Angehörigen befragt und jetzt momentan befragen wir auch die zuweisenden Ärzte und die Hausärzte und Hausärztinnen, die die Patienten weiterversorgen. Das ganz Schöne ist tatsächlich, dass übereinstimmend alle sagen, sie würden diese Station, wenn wir fragen, würden sie diese Station weiterempfehlen für sich selber, für ihre Angehörigen. Und die Auszubildenden sagen alle, also die Weiterempfehlungsquote liegt zwischen 99% und 100%. Man kann es kaum glauben, aber es ist tatsächlich wahr und ist seit vielen Jahren jetzt evaluiert und wissenschaftlich bestätigt. Und das freut uns natürlich außerordentlich.
Wie lange, also sagen wir mal, ich bin jetzt Studentin im praktischen Jahr eben, bin ich dann das ganze Jahr auf der Station oder ist es immer im Block? Und wie komme ich auf die Station, wenn ich in Regensburg studiere?
Also wenn Sie in Regensburg studieren oder aber auch sonst in Deutschland, dann machen Sie in Ihrem letzten Jahr verpflichtend Innere Medizin und verpflichtend Chirurgie. Und dann haben Sie noch ein Wahlfach. Und wir vertreten einen Teil der Inneren Medizin und die Studierenden bewerben sich bei uns. Also sie schicken ein Motivationsschreiben und einen Lebenslauf, warum sie gerne auf dieser Ausbildungsstation tätig sein wollen. Und sie können bleiben zwischen 8 Wochen als Einsatz, aber auch bis zu 16 Wochen. Und da das Konzept sich inzwischen wirklich so großer Beliebtheit erfreut, dass wirklich die Nachfrage das Platzangebot übersteigt, haben wir eben diese Bewerbung über ein Motivationsschreiben eingefügt. Und wir haben eine zweite Ausbildungsstation ins Leben gerufen und die heißt eben I am A-Star. Und das ist die Abkürzung für unsere intensivmedizinische Ausbildungsstation Regensburg. Und das ist tatsächlich als Stufenkonzept gedacht, sodass man zunächst auf die ESTA geht. Da lernt man auf einer monitorüberwachten Normalstation die relevanten Krankheitsbilder kennen und kann das dann in einem Intensiveinsatz vertiefen. Und wenn man beide Optionen wählt, kann man tatsächlich bis zu 16 Wochen bei uns verbringen.
Es sind aber bislang in Regensburg nur diese zwei Stationen. Und wissen Sie, dass deutschlandweit es dieses Konzept bei anderen Kliniken auch praktiziert wird?
Das ist ganz richtig. Es gibt inzwischen andere Kliniken, die Ausbildungsstationen anbieten. Und wir haben uns jetzt auch alle zusammengeschlossen zu einem Verbund. Das sind noch nicht viele. Das sind deutschlandweit vielleicht, lass mich sagen, so um die 15 Ausbildungsstationen. Und wir haben uns, wie gesagt, jetzt zusammengeschlossen, weil wir glauben, von dem, was wir an Begleitforschung gemacht haben, aber auch von den Rückmeldungen, dass es ein gutes Konzept ist. Und wir möchten auch gerne, dass wir Strukturen, die etabliert sind und die gut sind, einfach teilen. Also wer praktisch selber überlegt, ob er so eine Ausbildungsstation gründen möchte, kann sich unglaublich gerne mit uns in Verbindung setzen, sodass wir auch Konzepte, die wir erarbeitet haben, sehr, sehr gerne hier teilen würden.
Also wirklich ein vielleicht wegweisendes Konzept für die Ausbildung in der Medizin.
Und wir haben sogar auch, weil sich das dann rumgesprochen hat, wir haben jetzt eine sehr, sehr gute, schon immer Zusammenarbeit mit unserer Apotheke. Und heute zum Beispiel war Visite, wir haben jede Woche Visite mit Pharmaziestudierenden im letzten Jahr. Und da kommt dann tatsächlich unser Chefapotheker oder sein Stellvertreter, ich muss jetzt wirklich Herrn Kratzer und sein Team, Herrn Fleischmann, ganz außerordentlich loben, weil die uns natürlich bereichern, wenn sie eine Pharmazievisite machen und alles erklären, was man zu Medikamenten und Medikamentennebenwirkungen wissen muss. Und die Patienten sagen immer, sie haben unheimlich viel von diesen Visiten, wo sie dann alles erklärt bekommen über die Medikamente, die sie einnehmen müssen oder die wir ihnen neu verordnet haben. Also die Pharmazie haben wir inzwischen mit an Bord geholt. Auch unser Betriebsarzt unterstützt uns und hält Vorträge über Resilienz. Und die Physiotherapie ist jetzt mit an Bord gekommen, sodass es wirklich so ein Rundum-Konzept geworden ist.
Und die Patientenfälle, ist es eher zufällig, welche Krankheitsbilder da auf der Station sind oder wählen Sie gezielt aus, sodass dann eine möglichst repräsentative Palette der inneren Medizin vertreten ist?
Das ist eine ganz wichtige Frage, Frau Habelka, weil wir uns natürlich überlegt haben, können wir überhaupt sowas machen oder können wir eine intensivmedizinische Ausbildungsstation machen, wo ja intensivkranke Patienten sind. Und wir wurden bestärkt, wir haben diese Ausbildungsstation 2019 gegründet, vor Covid. Sie erinnern sich, während Covid gab es ja keine Vorlesungen in Präsenz, nur Online-Vorlesungen. Und die Studierenden der Medizin haben uns auf unseren Stationen in der Covid-Versorgung unglaublich unterstützt. Und da haben wir gesehen, wie verantwortungsvoll Studierende oder auch Pflegeschüler mit schwerkranken Patienten umgehen können. Und so sind wir auch bestärkt worden, dass wir eben keine Auswahl an Patienten treffen, sondern dass die Patienten, so wie sie aufgenommen werden, so wie sie uns zugewiesen werden, betreut werden. Natürlich unter Supervision, aber wir haben jetzt keine Idee, dass wir leichtere Fälle den Studierenden zuweisen, sondern wir möchten einfach sagen, das ist der Alltag. Hier ist eine Umgebung, wo es immer eine Unterstützung gibt und das funktioniert sehr, sehr gut.
Gratulation zu diesem Konzept, hört sich wirklich sehr zukunftsweisend an. Und neben der praktischen Ausbildung, also im PJ, haben Sie ja auch viel unternommen, um Themen, die manchmal in der Medizin ein bisschen vernachlässigt werden, die aber auch in der Debatte unter Laien durchaus eine große Rolle spielen, wie zum Beispiel Prävention, Ernährung, Wellbeing, mentale Gesundheit. Jetzt stelle ich mir vor, dass das wahrscheinlich nicht einfach das Curriculum erweitert wird in der Medizin, das ja sehr eng gestrickt und auch zeitlich sehr dicht ist. Wie haben Sie es denn geschafft, solche Themen trotzdem im Medizinstudium unterzubringen?
Ganz klar, indem alle Beteiligten hier mitwirken. Themenvorschläge, das hatte ich schon bei der Prävention gesagt, kamen tatsächlich von unseren Studierenden. Dann haben wir im Team überlegt, was können wir umsetzen? Und das ist genau das, was Sie sagen. Das medizinische Curriculum ist so dicht gedrängt. Aber wir haben uns dann Und das halte ich für besonders wichtig, dass wir mit den Studierenden gemeinsam überlegen, was ist uns wichtig. Und wir möchten eben nicht, dass Medizin ein Studium ist, wo es ausschließlich um Faktenlernen geht. Wir wissen, Medizin ist mehr. Und die Weltgesundheitsorganisation hat einmal gesagt, Physicians are community leaders. Und wenn wir uns so verstehen, dann müssen wir auch in die Zukunft blicken und in die Zukunft denken. Und wie ich gerne sage, über die Grenzen denken und auch über unsere Grenzen gehen. Und dafür brauchen wir aber Mechanismen, wie wir das machen. Und dann haben wir einfach entschieden, das ist es uns wert. Wir haben Faktenvermittlung, die haben wir. Wir haben auch sehr viele Simulationstrainings, weil es geht ja im ärztlichen Beruf darum, händisch etwas tun zu können und sich da auch sicher zu fühlen. Und dann haben wir aber gesagt, wir nehmen uns die Zeit für ganz wichtige Dinge, nämlich der Einfluss des Klimawandels auf unsere Gesundheit, was hochrelevant ist, ja. Dann Ernährung, Prävention. Und da haben wir einen ganz schönen Weg gefunden. Da bieten wir nämlich ein gemeinsames Frühstück an mit den Studierenden, ein gesundes Frühstück. Und da vermitteln wir die Inhalte praktisch beim Frühstücken. Und das finden wir immer eine große Bereicherung. Also man kann auch mit allen Sinnen wirklich lehren und lernen.
Das heißt, es wird nicht in der Vorlesung einfach mal 2 Stunden, freigeschaufelt, wie es oft ist, um da irgendwie theoretisch noch mehr unterzupacken, sondern es wird wirklich im Gespräch entwickelt dann, wenn man beim Frühstück zusammensitzt, wie gesunde Ernährung, welche Rolle die spielt und wie die im medizinischen Alltag eingebracht werden kann.
Wir wollen ja auch lehren, wie man effizient ist und frühstücken müssen wir alle und dabei sprechen wir dann über das Thema.
Und wie oft passiert das? Also sind es eher mal so spezielle Tage oder ist es übers Semester verteilt? Weil das ist ja doch auch zeitaufwendig.
Wir haben in der Gruppe, die innere Medizin bei uns macht, die sind zunächst in der Vorlesung und dann 2 Wochen bei uns in der Klinik. In diesen 2 Wochen wird einmal gefrühstückt. Damit haben wir eine gute Grundlage geschaffen, um über Ernährungsmedizin informiert zu sein.
Wenn ich nachfragen darf, zum Beispiel so Themen wie Wellbeing, also oder psychische Gesundheit, die immer mehr in die Diskussion kommen, auch mit dem Hintergedanken, dass wir immer zunehmend mehr Krankheitstage haben. Jetzt scheint mir aber der Medizinerberuf einer zu sein, der nicht gerade prädestiniert ist für Work-Life-Balance, zumindest nicht im Klinikalltag. Ist das ein gewisser Widerspruch? Also Sie wirken jetzt sehr entspannt, aber ich gehe davon aus, Sie sind jetzt nicht um 4 Uhr Nachmittag heute zu Hause oder im Fitnessstudio oder sonst irgendwie. Dieser sehr hohe Anspruch an MedizinerInnen im Klinikum und die Vermittlung, jeder sollte auf seine psychische Gesundheit achten und Ausgleich schaffen. Wie gelingt so eine Balance?
Ich halte das für ganz wichtig, dass wir darüber sprechen. Und ich spreche auch ganz gerne über Work-Life-Integration, weil Balance ja oft impliziert, dass da eine Dysbalance da ist. Aber das haben wir in der Tat nicht, weil wir uns natürlich auch Gedanken gemacht haben über diesen herausfordernden Beruf. Was ganz wichtig ist, in meiner Generation hat man nicht über Work-Life-Balance oder Work-Life-Integration gesprochen. Ich stamme aus einer Generation, wo es noch kein Arbeitszeitgesetz gab. Und deshalb finde ich umso wichtiger, dass ich sowas nicht wiederholt. Weil, wie Sie gesagt haben, der Arztberuf oder der Beruf als Ärztin ist ein anspruchsvoller. Das machen wir gerne, aber wir brauchen auch das nötige Rüstzeug. Und ich habe viel darüber nachgedacht, wie wir dieses Thema gut positionieren können. Und das Erste ist immer das Wichtigste, die Fakten zu kennen. Und deshalb haben wir erst dieses Jahr, ich bin im Vorstand der Europäischen Gastroenterologen, eine Analyse der Literatur gemacht, ob denn vermindertes Wohlbefinden ein Thema ist für Ärztinnen und Ärzte. Und in unserem Beruf, also wir kümmern uns um Magen-Darm-Lebererkrankungen, wir haben eine hohe Dichte an Diensten, weil wir natürlich Notfallendoskopien machen. Wir haben eine Intensivstation, also wir bieten rund um die Uhr Dienste an. Und es hat sich herausgestellt, dass europaweit, wir haben die Analyse zunächst europaweit und dann weltweit gemacht. Was glauben Sie, fast 50% aller untersuchten Ärztinnen und Ärzte in der Gastroenterologie fühlt Zeichen eines verminderten Wohlbefindens. Und die schlimmste Form ist der sogenannte Burnout. Und da muss man sich jetzt überlegen, an was liegt das? Und dann haben wir uns wissenschaftlich angeschaut, welche Gruppen denn besonders betroffen sind. Und es wird Sie bestimmt nicht überraschen, wenn ich Ihnen sage, es sind Frauen noch stärker betroffen als Männer, und zwar evidenzbasiert, weil sie natürlich mehr Verpflichtungen haben in der sogenannten englischen Care-Arbeit, ja, Verpflichtungen Kindern oder älteren Angehörigen gegenüber. Auch jüngere Assistenzärztinnen und Ärzte sind gefährdeter, weil ihnen die Erfahrung fehlt, ja, auch die Möglichkeit, wie sie Kompensationsmechanismen entwickeln. Und ich halte es für ganz wichtig, dass wir diese Daten und Fakten kennen, weil ich möchte, dass die Besten bei uns bleiben und nicht irgendwo in andere Berufe gehen. Ja, und man kann als Arzt oder Ärztin natürlich komplett in die Forschung gehen, man kann in die Industrie gehen, aber ich möchte gerne, dass die wirklich bei den Patientinnen und Patienten bleiben. Also die Faktenlage ist ganz eindeutig. Man muss auch wissen, es hat nichts damit zu tun, dass jemand nicht widerstandsfähig ist, sondern man hat auch wissenschaftliche Untersuchungen gemacht, wie denn diese, man nennt es Resilienz, wie die denn ist im Vergleich von Ärzten, Ärztinnen und der Normalbevölkerung. Und es zeigt sich, dass Ärztinnen und Ärzte eine überdurchschnittlich hohe Belastbarkeit aufweisen. Also die ist schon da. Und also da gibt es durchaus, deshalb entscheidet man sich vielleicht auch für diesen Beruf, weil man gerne Verantwortung übernehmen möchte. Trotzdem müssen wir das Phänomen kennen und wir müssen jetzt ein Umfeld schaffen, wo eine Work-Life-Integration wirklich gelingen kann. Und da sind wirklich die Institutionen gefragt. Also das kann nicht der Einzelne machen. Das ist klar Chefaufgabe und Institutionsaufgabe. Und das ist wichtig, denke ich, einfach, dass wir darüber sprechen und dass wir darüber auch institutionelle Veränderungen initiieren können.
Also Veränderungen nicht nur in der Ausbildung, sondern auch über den ganzen Ärzteberuf hinweg.
Ja, also wünschenswert genau wäre, dass man das auch mitnimmt, ja, dass man sagt, ich habe darüber nachgedacht, ich kenne die Belastungen, ich weiß aber auch, welche Mechanismen es gibt, damit ich meine Aufgaben gut bewältigen kann.
Sie haben es ja schon angesprochen, unter den Medizinern herrscht eine recht hohe Resilienz im Vergleich zur Gesamtbevölkerung. Meine These als Außenstehende wäre jetzt, sonst schafft man vielleicht das Studium schon gar nicht. Also wenn ich beobachte, wie die Anforderungen sind, auch zeitlich und an eine doch hohe Selbstdisziplin, dann würde ich jetzt mal vermuten, ohne eine gewisse Resilienz habe ich auch den NC vielleicht schon gar nicht und werde zugelassen oder ich streiche in Semester 3 die Segel. Wie könnte denn ein Medizinstudium der Zukunft ausschauen? Also wie wäre ein ideales Medizinstudium, das vielleicht schon die Themen, die Sie jetzt alle angesprochen haben, die Interdisziplinarität, die Zukunftsthemen, aber auch die Resilienz der einzelnen Studierenden besser integriert? Jetzt lassen wir mal außen vor, dass wir alle in organisatorischen und finanziellen Grenzen und Zwängen leben. Wie würden Sie gerne das Studium gestaltet sehen, wenn man es nochmal neu erfinden könnte?
So wie Sie sagen, wenn man es nochmal neu erfinden könnte und von rückwärts denken, würde ich wirklich sagen, das, was Sie sagten eben, da muss man viel lernen und das stimmt, dass wir das viel lernen so gestalten sollten, dass es einen frühen, intensiven und auch gut strukturierten Patientenkontakt gibt. Also dass man nicht erst 2 Jahre Fakten lernt, sondern einen frühen und ganz intensiven, aber auch gut begleiteten Patientenkontakt hat. Und dass man vom reinen Faktenlernen zur Kompetenz und zur Resilienz kommt. Also das heißt, dass wir gleich von Anfang an die ärztliche Haltung vermitteln, das klinische Denken, die Kommunikation, die Teamarbeit, aber auch so Themen wie Digitalkompetenz. Denken Sie daran, wie groß der Einfluss der künstlichen Intelligenz in Zukunft sein wird und jetzt schon ist. Dann, dass wir auch das wissenschaftliche Arbeiten von Anfang an mitdenken und nicht nur ein Semester freischaufeln in Anführungszeichen, um da eine Doktorarbeit zu machen, sondern dass wir das natürlich integrieren und vermitteln. Und dass wir auch die Themen, die wir angesprochen haben, Prävention, geschlechtersensible Medizin oder auch Gesundheitsökonomie, weil wir müssen ja auch wissen, dass das, was wir tun, allen zugutekommen soll, dass wir öffentliche Gelder verwalten und dass wir auch für Public Health zuständig sind. Und ich glaube, das sollten wir von Anfang an denken, weil dann kann man auch sich viel besser entwickeln, stufenweise aufbauend, als wenn wir das Ganze als Modul anbieten würden. Und ich bin überzeugt, dass das gelingen würde, ja, dass das auch das Faktenlernen sehr, sehr viel einfacher gestalten würde. Und Was ich noch ideal finde, wäre ein großes Simulationskrankenhaus zu haben, wo wir in einer lernfreundlichen Umgebung, wir haben das jetzt in einem Raum hier aufgebaut, dank einer Spende, da bin ich, sage ich jetzt auch mal namentlich, der Firma Vector total dankbar, dass wir mit einer Spende hier in der Lehre was tun konnten und dass wir Simulationsmodelle, und zwar für alle, die beteiligt sind, also für Pflegeschüler, für Medizinstudierende aufbauen konnten, wo wir sagen können, es hat jemand Probleme, weiß ich, eine gewisse Punktion zu machen. Wir üben noch einmal am Modell. Das Blutabnehmen will nicht klappen. Wir üben am Modell, ja. Und das halte ich für ganz, ganz wichtig, dass man das begleitend macht, dass man sich wirklich gewöhnt und übt und Eingriffe an Simulationsgeräten immer wieder wiederholt. Es kann auch mit künstlicher Intelligenz als Unterstützung passieren, aber das wäre meine Idealvorstellung.
Also die Integration von Anfang an, dieses Ganzheitliche, das Sie jetzt bei A-Star sehr schön umgesetzt haben, dass das eigentlich von Tag 1 an vorbereitet wird.
Das wäre meine Wunschvorstellung für die Zukunft.
Eine schöne Vorstellung. Ich drücke alle Daumen, dass Sie noch viele Schritte in diese Richtung gehen können, dass sich da noch viel bewegt in den nächsten Jahren. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Einblicke. Ich denke, es ist deutlich worden, dass Sie wirklich diesen Preis absolut verdient haben, weil Sie nicht nur an der Universitätsklinik ganz viel bewegt haben im Sinne einer zukunftsfähigen Ausbildung in der Medizin. Vielen Dank für das Gespräch und Ihre Zeit.
Danke sehr, dass ich da sein durfte. Danke.
Lehrblick, Lehrporträts. Der Podcast wird Ihnen präsentiert vom Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsdidaktik der Universität Regensburg. Alle Folgen zum Nachhören sowie Inspirationen und Evidenzen für gute Hochschullehre finden Sie unter www.lehrblick.de.